Lange grauschwarze Locken mit einer Wollmütze über dem schütteren Haupthaar und einem Lächeln unter dem dichten Bart. So blickte der Bhagwan von illustrierten Fotos, und es wurden reichlich Fotos von ihm gemacht in den 70er und 80er Jahren. Der ehemalige Philosophieprofessor aus Indien hatte mit seiner Botschaft ins Herz vieler Sinnsucher getroffen und andererseits die Zweifel vieler Skeptiker geschürt. Wie konnte denn auch ein spiritueller Führer so verrückt nach Rolls-Royce-Autos und Luxus sein? Noch unverständlicher war dann der Namenswechsel, als Bhagwan plötzlich Osho hieß. Inzwischen, 19 Jahre nach seinem Tod, den seine Anhänger so nicht nennen würden, ist WDR5 neugierig auf das, was im Ashram in Indien in seinem Namen stattfindet und woanders in der Welt. Rainer Hörig steht jedenfalls jetzt in freundlicherem Wetter, auch wenn es nicht ganz trocken ist, aber vorher kommt nochmal der Meister selbst.
I have nothing about me which is unbelievable. I have nothing about me which is mysterious. I have nothing about me which is secret. And this is my open secret. I'm just a human being and
an mir gibt es nichts, das unglaublich oder mysteriös oder geheim wäre. Und dies ist mein offenes Geheimnis. Ich bin nur ein Mensch. Und ich erkläre gegenüber der Menschheit, es gibt nichts Höheres über dem menschlichen Bewusstsein. Und du brauchst nach nichts anderem zu suchen. Alles, was du musst, ist so tief wie möglich in dein eigenes Bewusstsein hineinzuschauen. Finde dich selbst und du hast alles gefunden.
Just find yourself and you have found everything.
An einem grauen Samstagmorgen schließe ich mich einer Gruppe von 20 Neugierigen an, die sich vor einem mächtigen Holztor in der indischen Industriestadt Pune versammelt hat. Der Eingang zum Ashram von Bhagwan Sri Rajneesh, später Osho genannt. Ein Monsunschauer erfrischt die Luft und bringt das Grün der dichten Vegetation zum Glänzen. Eine schlanke Inderin mit wallendem Haar, in eine knöchellange weinrote Robe gekleidet, stellt sich als unsere Betreuerin vor. Ihr Name Sadhana bedeutet Hingabe. Zunächst werden wir fotografiert und jeder erhält einen Passierschein mit Passbild. Ohne diesen Ausweis darf niemand das große Holztor passieren. Wir, das sind knapp 20 Männer und Frauen zwischen 25 und 35, einige auch deutlich darüber. Die meisten sind Inder, andere stammen aus Europa und Amerika. Viele sind eingespannt in einen Karrierejob und deswegen vermögend genug, sich einen Meditationsurlaub leisten zu können. Sadhana entwirft ein Besucherprofil.
And those people who come here really, they are exceptional people, they are so talented.
Die Leute, die hierher kommen, sind außergewöhnlich, sind sehr talentiert. Es sind Künstler darunter, viele Computeringenieure, Ärzte oder Institutsleiter. Sie alle kommen und geben hier ihr gutes Geld aus.
Ich werde in einen kleinen, schwarz gekachelten Raum gebeten, wo mir ein freundlicher Inder mit einer Nadel in den Finger piekst. Er brauche Blut für einen AIDS-Test, sagt er. Nachdem wir alle unsere HIV-Unschuld bewiesen haben, schlüpfen wir in rote Roben. Sadhana führt uns über weiße Marmorwege durch eine üppige tropische Gartenlandschaft mit Palmen, Bambusstauden und Hibiskussträuchern. Wir werfen einen Blick in das vegetarische Restaurant Sorba the Buddha, passieren einen Buchladen und sammeln uns in der Lobby der sogenannten Multiversität, um einen Überblick über das Kursangebot zu erhalten. Selbsterfahrung, therapeutische Ausbildungen, Meditation, künstlerische und sportliche Aktivitäten. Später passieren wir futuristisch anmutende Pyramidenbauten mit blau getönten Fenstern, außen vollständig mit schwarzem Marmor verkleidet. Im selben Design präsentiert sich auch das riesige Osho-Auditorium, wo sich morgens und abends Meditationsgruppen treffen. Sadhana bittet uns in ein weißes Wohnhaus. Wir legen die Schuhe ab und betreten einen nüchtern weiß getünchten Raum ohne jegliches Mobiliar. Auf Meditationskissen am Boden sitzend scharen wir uns um einen Fernseher und schauen das obligatorische Einführungsvideo an. Darin werden markante Orte innerhalb des Ressorts vorgestellt und in humorvollen Sketchen richtiges Verhalten und Hygiene eingeübt.
Herzlich willkommen in der internationalen Osho-Kommune. Sie sind gerade dabei, eine ganz neue, ungewohnte Welt zu betreten, nämlich das Buddhafeld eines erleuchteten Meisters.
Manche Leute kommen manchmal hier für 8 Tage. Selbst aus Deutschland kommen manchmal Leute nur für 4, 5 Tage hier an, ne? Und da wollen wir ihnen doch das anbieten, dass sie schnell reinkommen können, dass es unkompliziert ist, dass sie einfach ihre Zeit gleich in der Meditation können, dass sie das gleich erfahren können.
Eine kurze Aussprache über den Film, ein paar körperliche Lockerungsübungen, dann führt uns Sadhana in die dynamische Meditation ein, Oshos Markenzeichen, eine Synthese aus östlicher Geistesübung und westlicher Psychotechnik. Sadhanas Anweisungen folgend schließe ich die Augen und beginne heftig und unregelmäßig zu atmen. So stark es geht, stoße ich die Luft in wilden Tiraden aus. Meinen ungeübten Lungen geht schon bald die Puste aus und ich bin froh, als ein Gong ertönt und die Übung beendet. Doch es geht gleich weiter. Wir sollen toben, brüllen, mit geballten Fäusten in die Luft boxen, Aggressionen herauskotzen. Seltsam, schon nach einigen Minuten lässt meine Wut nach und meine Bewegungen werden deutlich langsamer. Nach 5 Minuten der rettende Gong. Nun wird's spaßiger. Mit erhobenen Händen hüpfen wir auf und ab, lassen die Fersen spürbar laut den Boden berühren und rufen dabei »Hu, hu«. Diesmal halte ich die 5 Minuten locker durch, bis plötzlich die Musik abbricht und alle wie versteinert stehen bleiben. Mit geschlossenen Augen schauen wir in uns und ergründen unsere Energieströme. Zum Schluss ertönt wieder Musik und wir lassen unsere Körper 5 Minuten lang sanft im Rhythmus mitschwingen.
Im Gegensatz zu allen anderen Meditationen wird die dynamische im Stehen ausgeführt. Zum Zweiten enthält diese Meditation eine Katharsis, damit ist das Herauswerfen inneren Mülls gemeint. Keine andere Meditation erlaubt auszuflippen, zu schreien, zu wüten. Die Meditation wird in 5 Stufen unterteilt, alle im Stehen und von wunderbarer, von Osho inspirierter Musik begleitet. Von dynamischer Meditation profitiert man auf vielen Ebenen. Man wird körperlich fit. Dazu kommt die emotionale Reinigung und später geht man immer tiefer in sich hinein und wird unheimlich ausgewogen. Man überwindet die Todesangst und gewinnt enorm viel Energie.
And you will have so much energy from inside.
Bhagwan, Osho, Pune, nein, Puna. Halt, da war doch was. Rückblende in die 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Damals machte ein neuer Guru aus Indien auf sich aufmerksam. Ein Atheist und Rebell, der zunächst in Indien, später auch im Westen die geistlichen und weltlichen Autoritäten in Frage stellte und damit genau im Trend der Zeit lag. Aus der ganzen Welt pilgerten Hippies, Abenteurer und jugendliche Sinnsucher nach Pune, kleideten sich in rote Roben und trugen das Bild ihres Meisters an einer Kette aus Holzperlen. Ihr Guru, ein ehemaliger Philosophieprofessor, nannte sich Bhagwan, der Göttliche. Er sammelte Rolls-Royce-Limousinen wie andere Briefmarken. Er lehrte Meditation als eine Technik, um zum Zeugen, zum Beobachter seiner selbst zu werden. Meditation und Therapie sollten dabei helfen zu erkennen, wie tief die Prägungen durch Familie und Gesellschaft in Psyche und Emotionen des Menschen eingegraben sind. Michael Utsch, bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, zuständig für den sogenannten alternativen Therapiemarkt, urteilt rückblickend über die 70er und 80er Jahre.
Das Establishment, die bürgerliche Gesellschaft galt als überholt. Es wurden neue Wege zu sich selber im Umgang miteinander ausprobiert und Bhagwans radikaler Ansatz stieß auf sehr fruchtbaren Boden und hat eben auch einen Beitrag dazu geleistet, diese Umwälzungen gesellschaftlicher Art mitzusteuern. Er hat radikale Freiheit angepriesen und versprochen, hat sich auch vehement gegen die Vernunft gewehrt und davon gesprochen, die Grenzen des Verstandes sprengen zu können. Erst dann sei der Weg zum eigenen Selbst möglich.
Osho lehrte vollkommen neuartige Meditationstechniken, die scheinbar nichts mit der traditionellen Praxis zu tun hatten. Er zog Therapeuten aus der ganzen Welt an, die neue Wege im Umgang mit Neurosen erprobten und Selbstfindungsmethoden entwickelten, die später Eingang in viele Therapierichtungen fanden.
Der ist auf Menschen getroffen, die auch unzufrieden waren und die manches ausprobiert hatten und gesagt haben, das ist es nicht, die auf der Suche waren und die eben auch bereit waren, sich unterzuordnen, radikale Wege zu probieren, die auch bereit waren, ihren Körper mit einzusetzen, dass dort in den Encounter-Gruppen und Selbsterfahrungscamps eben was ganz anderes möglich war, als nur schöne Worte zu wechseln.
Es war eine sehr freizügige Zeit. Und schnell fanden die Medien Gelegenheit, Bhagwan und seine junge Gemeinde mit Sexorgien und Drogenaffären zu verbinden. Konservative Hindus und christliche Funktionäre waren empört. Die Angriffe von außen brachten die Kommune fast zum Zusammenbruch. Heute, nahezu 20 Jahre nachdem Rajneesh alias Bhagwan alias Osho diese Welt verließ, hat sich sein Bild grundlegend gewandelt. Die großen Verlage der Welt drucken seine Bücher. Auf nahezu allen Erdteilen florieren Osho-Zentren, kleine Mini-Punas, die als Sammelpunkte der nunmehr weit verstreuten Osho-Gemeinde fungieren. Noch immer pilgern jährlich Tausende zum Meditieren nach Pune, das jetzt Pune heißt. In Indien wird Osho heute als Guru anerkannt, als ein Meister, der es verstand, alte indische Weisheiten mit modernen Erkenntnissen der Psychologie und Psychotherapie zu verbinden. Der Journalist Prakash Kardalai hat als Redakteur einer Tageszeitung in Pune so manche Kampagne gegen die Bhagwan-Kommune angezettelt. Die Kommune erscheint ihm als ein Hort der Sünde, aber für Osho hat er nur gute Worte.
Ich würde sagen, er war einer der größten Denker, die Indien je hervorgebracht hat. Ganz bestimmt der größte Philosoph seiner Zeit. Sein Beitrag ist unkonventionell. Er attackierte die Wurzeln aller Konventionen, die Konditionierung. Seine größte Leistung ist die Synthese von Spiritualität und Materialismus, die er Zorba der Buddha nannte.
1966. Ein neuer Prediger namens Rajneesh Chandra Mohan macht in Indien von sich reden. Tausende strömen zu seinen von Kritik und Spott am Establishment getragenen Vorträgen.
1974. Rajneesh nennt sich jetzt Bhagwan, das in Hindi Gott bedeutet. In Pune gründet er eine spirituelle Kommune.
1981. Bhagwan zieht um nach Oregon, USA und baut dort eine zweite Kommune auf. Diese scheitert jedoch nach 4 Jahren an Intrigen ihrer Mitglieder, die bis zum Mordanschlag reichen. Als Bhagwan die USA heimlich verlassen will, wird er verhaftet und fast 3 Wochen lang inhaftiert.
1985. Sogenannte Welttournee. Bhagwan versucht, in Nepal, Griechenland, Uruguay und vielen anderen Ländern eine neue Bleibe zu finden. Keine Regierung gewährt ihm Aufenthalt.
1987. Bhagwan kehrt zurück nach Pune. Anwohner und radikale Hindus veranstalten Protestaktionen, doch es gelingt ihm, wieder Fuß zu fassen. Mehr Anhänger denn je zuvor kommen aus aller Welt nach Pune 2, wie sich die Kommune fortan nennt, um seine Diskurse und Meditationsübungen zu erleben. 1988 erklärt der Meister, er wolle nicht länger Bhagwan genannt werden. Dieser Witz sei nun erledigt. Er legt sich den Titel Osho zu, was nach eigener Interpretation der Erfahrene bedeutet.
1990. Osho verlässt seinen Körper, wie man in Pune sagt. Die Kommune feiert seinen Tod als Aufstieg ins Nirvana.
1994. In einer Tageszeitung in Pune erscheinen Artikel über Technopartys und Drogenorgien im Umfeld der Kommune. Die Polizei verhaftet westliche Reisende, die im Besitz von Marihuana sind. Fundamentalistische Hindus demonstrieren gegen angebliche Drogengeschäfte und illegale Geldwäsche in der Kommune.
2000. 2 Mitglieder des inneren Führungskreises verlassen unter Protest die Kommune. Sie werfen der Leitung vor, Oshos Erbe in Form von tausenden Büchern, Videos und Audios seiner Vorträge mittels Urheberrecht und Markenschutz für sich zu monopolisieren. Sie erheben Klage vor einem amerikanischen Patentgericht und erringen im Januar 2009 einen Teilsieg. Die amerikanischen Richter verfügen, dass Osho kein schützenswerter Markenartikel ist. Dieses Urteil gilt jedoch nur in den USA. Die Dissidenten betreiben heute ein Osho-Zentrum in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.
When I'm gone, you are not going to lose anything. Perhaps you may gain something of which you are absolutely unaware.
Also denkt dran, wenn ich gegangen bin, werdet ihr überhaupt nichts verlieren. Vielleicht werdet ihr sogar etwas gewinnen, was euch jetzt noch absolut unbewusst ist. Wenn ich gegangen bin, wohin kann ich denn gehen? Ich werde hier sein, im Wind, im Ozean. Und wenn ihr mich geliebt habt, wenn ihr mir vertraut habt, werdet ihr mich auf 1001 Art wahrnehmen. In stillen Momenten werdet ihr plötzlich meine Anwesenheit spüren.
And you will find in your very heart, in your very heart beats.
Auch in Köln kann man Osho heute noch sehr nahe kommen. In der Venloer Straße liegt das Osho-Uta-Institut für spirituelle Therapie und Meditation, das größte Osho-Zentrum in Deutschland. Die Räume sind klar und hell. Viel Holz, Glas und wenig Farbe vermitteln einen warmen, aber auch nüchternen Eindruck. Rote Roben und Osho-Bilder suche ich vergebens. Der Leiter des Zentrums, Ramatirta alias Robert Dötsch, sagt, die Bewegung wachse weiter, wie ein Netzwerk.
Es gibt so viele Leute, die sich mit Osho beschäftigen und auch die Meditation machen oder versuchen, diese Inhalte, die Osho da transportiert, irgendwie in ihr Leben mit reinzunehmen. Das ist nicht mehr plakativ, ist aber auch nicht mehr die Absicht. Es ist vor allen Dingen auch nicht die Absicht, sich irgendwelchen Nachstellungen der Kirchen auszusetzen.
In den 1980er Jahren hatten Bundesregierung und Kirchen die sogenannte Bhagwan-Sekte als gefährliche Verführer bezeichnet und vor ihr gewarnt. In einem jahrelangen Rechtsstreit durch mehrere Instanzen erwirkten Osho-Anhänger im Jahr 2002 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das den Gebrauch der Bezeichnung Sekte zwar nicht anstößig fand, aber die Attribute destruktiv und pseudoreligiös als nicht mit der Religionsfreiheit vereinbar untersagte. Michael Utsch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen kritisiert heute neben dem materiellen Reichtum, den Bhagwan alias Osho damals angehäuft habe in seinem Ashram, vor allem das Menschenbild des Gurus.
Osho sprach ja auch davon, die Buddha-Natur des Menschen befreien zu können, freilegen zu können. Und es war letztlich doch ein sehr schlichtes Menschenbild, dass nämlich alles Institutionelle, alle Regeln, alle Traditionen, bürgerlichen Konventionen ein Korsett sind, die den Menschen unterdrücken. Und dass es möglich ist, wenn Menschen zu ihrem wahren Wesen gefunden haben, dass sie eben ungebunden, grenzenlos glücklich sein könnten. Das christliche Menschenbild geht von einer ganz anderen Voraussetzung aus. Der Mensch ist gut, er ist eine Schöpfung Gottes, aber er ist eben gefangen im Drehen um sich selber und er kann sich auch nicht befreien durch die Unterwerfung unter einen menschlichen Guru, unter einen Meister.
Ich glaube irgendwo, dass ich nach was gesucht habe. Irgendwas so wie Wahrheit oder so. Na gut, erst im Elternhaus. Dann war es, sagen wir mal, durch die religiöse Erziehung. Ne? Dann waren es wohl so Sachen wie Musik und so. Ne? Ich weiß noch damals, Beatles kamen auf und so weiter. Dann kam mehr so dieses Wissenschaftliche. Ja, im Studium dann. Ne? Und ach ja, dass ich das nicht vergesse. Natürlich das in der Politik. Revolutionär, Rebell, das war irgendwo alles, was mich irgendwie so angesprochen hatte. Und dann plötzlich komme ich irgendwie in Berührung mit diesem Inder, damals namens Bhagwan, und da habe ich dann irgendwann mal was verstanden, dass diese Begrenzung vielleicht damit zu tun hat, dass ich das immer in diesem rationalen Bereich gesucht habe. Und als ich dann so von Osho hörte, dass er meint, dass die Wahrheit in einem selber ist. Das war für mich wie so ein Schlüsselerlebnis, ne? Also in mir selber suchen.
Swami Abhijat, Rechtsanwalt in Köln, schildert seine Erfahrungen mit Osho. Das Ressort in Pune blickt auf mittlerweile 35 Jahre Geschichte zurück. Vom Ashram zur Kommune und schließlich zum Ressort. Was als spirituelle Zuflucht begann, wandelte sich unter dem Einfluss der Hippies zur Kommune. Später zum heutigen Dienstleistungsunternehmen für Karrieremenschen, Jungrentner, Selbst- und Sinnsucher. Dank moderner Technik ist Oshos Lehre reichlich dokumentiert und erreicht offenbar immer mehr Menschen. Die Osho-Bewegung wandelt sich mit der Zeit. Während die meisten der ursprünglichen Sannyasin ins Rentenalter eintreten, finden auch heute noch junge Menschen zu dem Meister mit der Mütze, der vor fast 20 Jahren ins Nirvana verschwand. Michael Utsch von der Evangelischen Kirche schätzt die Zahl der Sannyasins in Deutschland auf heute noch etwa 20.000. Viele praktizieren Oshos Meditationen, ohne das Gelübde des Sannyasins, des spirituellen Schülers, abzulegen, das früher die Mitgliedschaft in der Kommune besiegelte. Die Grenzen der Gemeinschaft sind heute fließend. Die Szene hat sich verändert.
Viele der Osho-Anhänger sind ja auch nicht mehr so ganz puristisch, sondern sie haben andere Trainings absolviert, haben auch andere Meister. Ihn als allein selig machen, Meister anzuerkennen, diese Tendenz ist zurückgegangen. Es gibt eben heute viele Gurus.
In Pune treffe ich die 34-jährige Andrea aus Augsburg, die hier seit 3 Monaten ein Praktikum absolviert und viel meditiert. Freunde weckten ihr Interesse an Oshos Meditation und als sich eine günstige Gelegenheit bot, machte sie sich auf den Weg nach Pune. Die Geschichte des Ressorts sei ihr bekannt, aber sie genieße lieber das Hier und Jetzt, sagt Andrea mit einem ironischen Lächeln.
Das ist einer der wenigen, eigentlich der einzige Platz, den ich bislang erlebt habe, an dem ich das Gefühl habe, nichts vorspiegeln zu müssen, nicht irgendwelchen Erwartungen entsprechen zu müssen, anderen was vorzuspielen, wie man zu sein hat. So, für mich ist das tatsächlich ein Platz, wo ich das Gefühl habe, ich kann sein, wie ich bin.
You are born as freedom. Just layers upon layers of conditionings have made you a puppet.
Du bist als Freiheit geboren. Später bist du konditioniert worden, das zu vergessen. Schichten über Schichten der Konditionierung haben dich in eine Marionette verwandelt. Die Fäden halten andere in Händen. Wenn du dich von allen Konditionierungen befreien kannst, wenn du denken kannst, dass du weder ein Kommunist noch ein Faschist bist, weder Christ noch Mohammedaner, schließlich wurdest du nicht als Christ oder Mohammedaner geboren, du bist als reines, unschuldiges Bewusstsein geboren. Diese Reinheit, diese Unschuld, dieses Bewusstsein wiederzugewinnen, das bezeichne ich als Freiheit. Freiheit ist die ultimative Lebenserfahrung. Es gibt nichts Erhabeneres.
Freedom is the ultimate experience of life. There is nothing higher than that.
Wenn ihr mir vertraut habt, werdet ihr meine Anwesenheit spüren. Tja, ich wäre wohl schon wieder rausgeflogen aus dem Osho Ashram in Pune, weil ich mir kein Blut für den AIDS-Test hätte abnehmen lassen. So viel Vertrauen muss für mich einfach sein. Aber Dank an Rainer Hörig, der diesen Peaks für WDR5 ertragen hat. Und gleich erfahren Sie etwas über die Kleider der Sannyasins, über die Farbe Orange.